Wayfair's Labor Day clearance is back. Now through September 3rd, score up to 70% off everything home. Plus, end summer with can't-miss surprise flash deals. Because at Wayfair, new season means new savings. Like up to 70% off rugs, up to 50% off bedroom furniture, up to 60% off kitchen essentials, and up to 50% off dining furniture. All with fast shipping right to your doorstep. Shop Wayfair's Labor Day clearance now through September 3rd for up to 70% off.
Wayfair, every style, every home.
Wenn du jetzt Anbieter von so einer HR-KI-Software bist, dann wird es nach dem EU-AI-Act sehr, sehr schwer sein, für dich überhaupt zu verkaufen, wenn du nicht nachweisen kannst, dass deine KI, so wie du sie anbietest, mit dem EU-AI-Act compliant ist. Ne? Und dann kommt es aber immer noch mal darauf an, wie du Software anwendest oder die KI anwendest. Das heißt, wenn du die einkaufst, kann sie compliant sein vom Anbieter. Es kann aber sein, dass du sie in einer nicht compliant Art und Weise dann wiederum anwendest.
So geht Startup mit Georg Rett.
Hi, hier ist der Gründerszene-Podcast So geht Startup. Ich bin Georg Rett, Journalist. Heute reden wir mal über die Schattenseiten von Künstlicher Intelligenz, also über die Risiken und das, was Startups tun können und durch den AI-Act auch tun müssen, um davon nicht überrollt zu werden. Ich spreche dazu heute mit Philipp Adamidis, der forscht schon seit Jahren an KI und baut gerade eine Plattform für KI-Risikomanagement auf. Da können Unternehmen dann unter anderem auch checken, ob sie zum Beispiel den Vorgaben des neuen EU-AI-Acts entsprechen. Denn wenn nicht, drohen ja mitunter Millionenstrafen. Also, hallo Philipp.
Hallo Georg. Freut mich, dass ich hier sein kann.
Um vielleicht mal direkt zu Beginn so eine Baseline zu finden, wie wir dich einzuschätzen haben. Es gibt ja so ungefähr drei Typen von Menschen, wie sie KI sehen. Das eine sind so Menschen, die finden, KI ist overhyped, dass die Fähigkeiten von KI also deutlich überschätzt werden. Dann gibt es so das zweite Lager, das sagt, KI wird zum Einsatz kommen, das wird die Produktivität steigern, aber Jobs werden wahrscheinlich trotzdem verschwinden. Und das dritte Lager sagt, dass wir die KI und dass wir die Folgen vielleicht sogar unterschätzen, also dass vielleicht im Extremfall wir sogar als Menschheit uns selbst abschaffen. Wo würdest du dich da sehen?
Ja, als Unternehmer bin ich eigentlich immer auf der grundoptimistischen Seite. Und ich sehe eigentlich künstliche Intelligenz als eine Metatechnologie, wie wir sie vorher auch schon gesehen haben, so wie Software oder das Internet. Also ich glaube, dass es eine massive Transformation sein wird. Also alle Prozesse, Services, Applikationen und auch Interaktionen zwischen Menschen werden in Zukunft durch KI geprägt werden. Ich habe im Grunde genommen einen sehr positiven Blick eigentlich auf Technologie. Ich glaube auch, dass Software oder auch das Internet im Grunde genommen uns als Menschheit ein großes Stück vorangebracht haben. Und ich sehe das gleiche Potenzial, vielleicht sogar ein größeres Potenzial für künstliche Intelligenz. Trotzdem sehe ich auch die Risiken. Das habe ich auch schon bei Software oder Internet vorher gesehen. Also die große Frage ist, wie können wir die Technologie so sicher machen und auch im Grunde genommen selbstbestimmt mit dieser Technologie umgehen, damit sie den möglichst positiven, großen Impact auch auf unsere Gesellschaft haben kann.
Die EU hat ja ein Regelwerk, wie wir KI sicherer machen können oder wie wir sicher damit umgehen sollten und auch müssen, weil ja sonst Strafen drohen. Das nennt sich der AI Act. Und ich glaube, dass viele Menschen, viele Unternehmen gar nicht so genau wissen, was der AI Act so bedeutet, was man vielleicht auch machen muss. Und die wissen vielleicht auch gar nicht, dass er sie wirklich auch ganz konkret betrifft und man eben auch vor Strafen nicht geschützt ist. Also klären wir vielleicht erstmal so die Basics. Wen betrifft der AI Act? Das sind ja längst nicht nur die Entwickler.
Also ich fange vielleicht noch ganz kurz einen Schritt vorher an. Warum sollte man sich überhaupt um die Qualität von KI Gedanken machen, beziehungsweise warum sollte man auch, und das ist ja das im Prinzip, was auch QuantPi macht, warum sollte man KI testen oder die Funktionsweise von KI testen? Zum einen, glaube ich, sollte das eine intrinsische Motivation für jedes Unternehmen sein, seine KI so gut wie möglich zu verstehen, also für den internen Einsatz, aber auch für den Einsatz Richtung Kunde, also ob das dann Services oder Produkte sind. Das heißt, man will eigentlich die höchste Qualität seiner KI sicherstellen, möglichst biasfrei, möglichst ohne Performance-Schwankungen oder sehr robuste KI bauen, einfach damit die Technologie möglichst positiv zum Einsatz kommt. Also das sollte eigentlich die Grundmotivation eines jeden Unternehmens sein. Also im Grunde genommen, jedes Unternehmen, was schon KI einsetzt oder sehr, sehr bald KI einsetzen wird, sollte eigentlich mit dieser Fragestellung anfangen. Und dann hinten raus kommt natürlich dann auch noch Regulatorik. Mhm. Das ist einmal Regulatorik wie der EU AI Act, aber dann gibt's auch industriespezifische Regulatorik, wie wir das auch schon in der Vergangenheit gesehen haben, wie zum Beispiel im Bereich von Banken oder auch Healthcare, wo es industriespezifische Regulierer und dann auch bestimmte Anforderungen Richtung bestimmter Use Cases gibt. Insgesamt, den EU AI Act betrifft eigentlich jedes Unternehmen, was in Europa KI anbietet oder nutzt, und dann ganz relevant natürlich die unterschiedlichen Risikoklassen. Also es gibt einmal eine Prohibited Class, also verbotene KI, das sind so bestimmte biometrische Anwendungen. Dann gibt es High-Risk Classes und Low-Risk Classes. Und unter High-Risk,
ich glaube, zu den konkreten Risikoklassen können wir gleich noch kommen. Ja. Lass uns vielleicht, damit es noch konkreter wird, vielleicht ein paar Beispiele durchgehen. Es gibt ja verschiedene Startups, die jetzt schon KI einsetzen, sei das in der Entwicklung oder eingekauft haben. Ein ganz klassisches Beispiel, was ziemlich häufig schon zur Anwendung kommt. Ich habe zum Beispiel ein E-Commerce-Startup, keine Ahnung, ich verkaufe Schuhe und ich möchte jetzt Geld im Kundenservice sparen, bietet zum Beispiel einen Chatbot an, den habe ich von der Firma eingekauft, der nimmt dann zum Beispiel die ersten Kundenanfragen entgegen oder kategorisiert vielleicht die Kunden. Falle ich da schon unter den AI Act?
Also nicht zwingendermaßen. Da geht es dann um die Frage von sogenannten Profiling. Also bevorteiligt oder benachteiligt man bestimmte Kundengruppen oder Segmente und fällt es dann sozusagen unter eine Diskriminierung. Also wenn man systematisch bestimmten Kundengruppen ein anderes Pricing anbietet, ich kann es mal ganz konkret machen, also wenn man jetzt Frauen unter 25 mit einer bestimmten Postadresse systematisch schlechtere Preise anbietet als Männern über 50, die vielleicht Zentrum Berlin wohnen, das sind Dinge, die man dann unter dem EU-AI auch anschauen muss. Du hast eigentlich schon damit die Richtung vorgegeben. Auch sehr klassische Cases finden im Bereich von HR statt. Also wenn man jetzt KI einsetzt, um zum Beispiel CVs zu scannen fürs Hiring oder auch für sozusagen die Beförderungspolitik innerhalb von einem Unternehmen, da ist es sehr, sehr relevant, dass man bestimmte Biases sozusagen nicht in dieser KI hat und dann eben auch das entsprechend testen, dokumentieren muss.
Nehmen wir mal das Beispiel, was ich davor genannt hatte. Ich setze zum Beispiel nur, in Anführungszeichen, nur den Chatbot von der Firma ein, um die ersten Kundenanfragen schon herauszufiltern. Die gehen danach vielleicht an menschliche Agenten. Ist das schon EU-AI-Act?
Naja, also im Grunde genommen, das kommt immer, ist jetzt eine juristische Antwort, es kommt immer drauf an. Mhm. Ja? Also wenn ein Human in der Loop ist und am Ende des Tages die wirkliche Entscheidung nochmal von einem Experten oder einer Expertin getroffen wird, dann ist das nicht zwingendermaßen der Fall. Wenn aber die Vorsortierung und damit auch die Entscheidung dieser Person so massiv beeinflusst wird und da dann zum Beispiel der Bias drin ist, dann kann das darunter fallen.
Mhm. Okay, vielleicht nochmal ein anderes Beispiel, wo es deutlich weiter weg ist, wo man wahrscheinlich denken würde, nee, das betrifft mich alles nicht. Ich habe vielleicht eine Plattform, ich leite meine Kunden auf andere so KI-Tools weiter und verdiene vielleicht eine Provision über einen Referral-Link. Und ich habe keine Ahnung, was die KI von den Unternehmen, die ich da quasi indirekt verkaufe, eigentlich macht. Muss ich dann trotzdem darauf aufpassen?
Genau, also am Ende des Tages ist es so, also natürlich die Anbieter von KI-Systemen sind auf der einen Seite verantwortlich, dass sie mit dem EU-AI compliant sind, aber auch natürlich, wenn man KI einkauft und dann in bestimmten Use Cases einsetzt. Also das heißt, es gibt dann wirklich, der EU-AI Act wird dann in dem Fall zweimal angewendet. Das heißt, auf der einen Seite natürlich als Anbieter und auf der anderen Seite dann auch als Anwender, vor allem Richtung Kunde. Das heißt, wenn es dort dann zu irgendeiner Form von Diskriminierung kommt oder auch von anderen Problemen, die es zum Beispiel im Bereich von Erklärbarkeit gibt, dann ist man auch selbst dafür verantwortlich. Das ist im Grunde genommen so, wie wenn man Software oder eben auch das Internet als Technologie vorher genutzt hat und dann aber Richtung Use Case irgendein Abuse stattfindet. Ne? Das also am Ende des Tages ist man Software erstmal neutral. Wenn man die Software aber einsetzt, um in irgendeiner Art und Weise Kundengruppen zu diskriminieren oder irgendwelche sonst rechtlichen Verstöße, zum Beispiel auch schon bei der DSGVO, dann ist das natürlich höchst relevant.
Wie ist das zum Beispiel, ich möchte jetzt ein neues KI-Startup gründen, ich habe aber keine Lust oder vielleicht auch nicht die Expertise, in Anführungszeichen neue KI zu generieren. Ich setze dann zum Beispiel auf Programmierschnittstellen, ja, zum Beispiel die API von OpenAI. Wie sieht's da aus? Wo muss ich da drauf achten?
Da würde ich im Grunde genommen nochmal auf meinen ersten Satz zurückkommen. Also als allererstes sollte man tatsächlich einfach daran interessiert sein, das KI-System so gut wie möglich zu verstehen, damit man auch seinen eigenen Service oder sein Produkt, was man entweder selbst nutzt oder anbietet, möglichst gut versteht und auch anwenden kann. Das heißt, im Grunde genommen, wenn du jetzt auf irgendeiner API aufbaust, dann würde man eigentlich dieses Basismodell testen. Also wir adressieren ja im Grunde genommen auch eher Enterprise-Kunden und Enterprise-Kunden nutzen sehr, sehr viele solcher Foundational Models parallel.
Magst du vielleicht noch mal kurz erklären, was ein Foundation Model ist? Das kennt wahrscheinlich nicht jeder.
Genau, also Foundational Models, zum Beispiel diese großen LLMs wie ChatGPT, ja, also das wäre dann auch sowas, was man über eine Schnittstelle nutzen kann. Das wird dann, solche Services gibt es jetzt von auch Mistral, Aleph Alpha und anderen, auch jetzt Open Source von Meta zum Beispiel. Das heißt, man nimmt diese Foundational Models und baut dann daraus weitere Services, die man dann entweder intern nutzt, zum Beispiel im Bereich von HR, oder eben auch in Produkten nutzt, die man dann wieder Richtung Kunde anbietet. Und der Trend ist dort, dass man sozusagen einen zentralen Model Store aufsetzt, sprich man testet die Foundational Models, bevor man sie dann Richtung einer Anwendung weiterverwendet. Und dann kann es sein, dass zum Beispiel ChatGPT einen stärkeren Bias Richtung farbigen Menschen hat bei sozusagen der Textverarbeitung oder auch andere Features oder das Gleiche bei einem Metamodell. Das heißt, man will im Grunde genommen einmal, bevor man solche Modelle oder APIs nutzt, verstehen, für welche Use Cases solche Modelle geeignet sind und dann den Service weiter drauf aufbauen. Das heißt, man muss eigentlich zu jedem Zeitpunkt, in dem eine Änderung stattfindet, auch die Systeme testen.
Was heißt, man muss das testen? Wer tut das denn?
Im Grunde genommen müssen sich vor allem Enterprises, die auch global operieren, eigentlich eine zentrale AI-Governance aufbauen und im Prinzip diese Strukturen in-house auch abbilden können. Das heißt, große Enterprises setzen darauf, diese Tests wirklich strukturiert, skalierbar über das gesamte KI-Portfolio abzubilden. Wer tut es aber ganz konkret? Naja, das ist auch schon wie bei den vorherigen Metatechnologien, ja, Software und Internet, gab es immer diese Security-Appendix-Lösungen oder Märkte wie Cybersecurity, Antivirus. Und auch hier beim KI-Markt müssen das Spezialfirmen machen. Das ist im Grunde genommen ein sehr forschungsintensiver Bereich, der auch immer wieder abgedatet werden muss und immer wieder auf neue Innovationen und Research setzen muss, weil er ja immer im Prinzip die Tests für eine sich weiterentwickelnde Metatechnologie, in dem Fall KI, abbildet.
Okay, aber jetzt bin ich zum Beispiel ein kleines Startup, ich habe vielleicht meine ersten drei Mitarbeiter, dann kann ich das ja nicht bewerkstelligen. Was würdest du da als Tipp mitgeben?
Also es gibt zwei Komponenten, wenn man das so will. Das eine ist erstmal eine Compliance-Frage, eine Einordnung, ob meine KI jetzt wirklich unter zum Beispiel die Hochrisikoklasse im EU-AI-Act fällt. Das heißt, im Grunde genommen muss man einfach verstehen, ist der Bereich, in dem ich jetzt KI als kleines Unternehmen anwende, ein Hochrisikobereich und dann eben auch wissen, was könnten die Folgeverpflichtungen aus dem EU-AI-Act sein. Also das erste ist wirklich das Verständnis, was sind meine Pflichten in meinem Use Case oder in meinem Startup. Und falls es unter Hochrisiko fällt, dann kommt als zweiter Teil auch technische Tests, die dann relevant werden. Und dann muss man eben sein KI-System auch technisch testen. Das heißt, man braucht den Nachweis, wie robust ein System ist, wenn es neue Daten sieht, ob es einen Bias hat gegen bestimmte Gruppen und so weiter.
Nehme ich mal jetzt an, es ist besser, vielleicht auf ein europäisches oder deutsches Modell zu setzen, weil die vielleicht schon das mehr im Hinterkopf haben?
Ja, das kann ich gar nicht so ganz genau beurteilen oder so grundsätzlich sagen. Also natürlich gibt es, glaube ich, schon auch europäische oder deutsche Anbieter, die sowas ein Stück weit versuchen, direkt mit einzubauen. Aber diese Modelle sind so riesig und müssen auf so viele unterschiedliche Use Cases dann auch wieder angewendet werden, dass man das so pauschal gar nicht sagen kann.
Kann man sich dann überhaupt rechtlich so sicher sein, wenn diese Modelle so groß sind, so oft neu geupdatet werden, dass man da wirklich alle Use Cases vorher schon abgefangen hat? Oder muss ich dann als Unternehmen eigentlich trotzdem Angst haben, dass vielleicht irgendwas beim Endnutzer rauskommt, was ihn vielleicht zum Beispiel diskriminieren könnte?
Ja, das ist eine super Frage, weil im Grunde genommen machst du da einen Punkt auf, man muss eigentlich konstant KI-Systeme testen. Weil sobald sich sozusagen eine neue Version von so einem Modell auftut, sobald es mit neuen Daten gefüttert wird oder sich auch der Use Case, also die Anforderungen an so ein System ändern, muss man eigentlich immer wieder sicherstellen, dass das System so funktioniert, wie man es eigentlich initial auch vorhatte und geplant hat. Das ist im Grunde genommen wie bei traditioneller Software, nur ist es eben ein bisschen komplexer, da man ja von sogenannten Blackboxen spricht. Also man kann jetzt eben keine Regeln ganz konkret einsehen oder ableiten, wie das vielleicht bei traditioneller Software war, was aber nur für einen noch höheren Testbedarf spricht.
Ja, das Blackbox-Problem, wie umgeht ihr das?
Wir haben unsere Technologie über diese vielen, mittlerweile fast 8 Jahre, modelagnostisch aufgebaut. Das heißt, wir gehen selbst auch nicht in den Code von so einem KI-System rein, sondern wir behandeln die Blackbox sozusagen auch weiterhin wie eine Blackbox und versuchen da eine Graybox draus zu machen. Das heißt, wir verändern die Input-Daten, die sozusagen in so ein Modell reingehen, und schauen uns dann die Änderungen im Output an. Das heißt, wir können eigentlich mit jedem KI-System, mit allen Daten umgehen und unsere Technologie wirklich auf das gesamte KI-Portfolio von einem Unternehmen anwenden. Und wir behandeln es auch deshalb, das ist also sozusagen wirklich eine by choice haben wir das gemacht. Warum? Weil wir dann selbst unsere Tests auch nicht biased sind. Also wir schauen von außen drauf, genau wie das am Ende des Tages die KI auch in der freien Wildbahn eingesetzt wird.
Nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Unternehmer, der sich wirklich von der Forschungslevel her schon mit KI auskennt und ich möchte jetzt quasi eine komplett neue KI erschaffen. Wie würdest du da vorgehen, um allen Regularien, Ethik und Co. zu entsprechen?
Naja, ich würde tatsächlich mit QuantPy zusammenarbeiten.
Jetzt aber, gut, aber vielleicht unabhängig davon.
Ich kann dir sagen, warum. Also wenn man sich anschaut, wie wenig Data Scientists es gibt, also wie wenig Experten es gibt, die tatsächlich mit KI umgehen können, dann wenden die allermeisten Unternehmen, nutzen diese Talente, um diese Technologie Richtung Kerngeschäft, Richtung Core-Business zu nutzen. Dann dieser Appendix, also sozusagen die Sicherheit von solchen KI-Systemen, das ist ein nochmal viel größerer Expertentask und es gibt noch viel weniger Leute da. Das heißt, überhaupt als Unternehmen diese Experten in-house reinzuholen und dann eigene Security-Lösungen zu bauen, das ist eigentlich was, was man auch in der Vergangenheit schon fast nie gesehen hat. Also es hat kaum ein Unternehmen hat sein eigenes Antivirus-System gebaut. Hm. Das heißt, man arbeitet tatsächlich für diese Sicherheitsfragen mit Expertenfirmen zusammen und nutzt seine Talente in-house, um die KI-Technologie Richtung der eigenen Services, Applikationen, Produkte zu tunen oder eben auch anzuwenden.
Kommen wir vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum AI Act. Betrifft mich das eigentlich auch als normalen Menschen, also zum Beispiel als Mitarbeiter im Büro, wenn ich ChatGPT nutze, wenn ich DALL-E nutze, um Bilder zu erstellen? Muss ich da irgendwas beachten? Drohen da sogar mir selbst Strafen?
Ich glaube, dass dem einzelnen Nutzer intern keine Strafen drohen, wenn man den Case jetzt anwendet. Aber das fällt dann natürlich unter die Enterprise Governance. Also wenn man sich jetzt unser Zielkundensegment Enterprise anschaut, dann haben alle dieser Firmen eigene AI-Governance-Regeln schon aufgestellt, arbeiten auch weiter daran. Das heißt, es gibt interne Regelwerke, wie KI dort angewendet werden darf und wie KI eben auch in Produkte, Entscheidungen einfließen kann. Deshalb sieht man auch, dass sehr viele Unternehmen ihre eigene ChatGPT-Version sozusagen entwickeln oder auch über APIs abbilden und da auch mit sogenannten Guardrails arbeiten. Also im Prinzip einen Rahmen schaffen, in dem dann Mitarbeiter eigentlich ohne großes Bedenken diese KI nutzen können. Das heißt, die funktioniert schon in dem Bereich, in dem es für das Unternehmen in der eigenen Governance-Vorstellung oder Risikomanagement-Vorstellung sicher ist.
Da geht es dann zum Beispiel darum, dass die Nutzer keine personenbezogenen Daten eingeben können, die vielleicht schon vorher rausgefiltert werden. Oder was meinst du als Beispiel?
Genau. Das heißt also, der große Traum eines jeden Unternehmens ist ja natürlich, dass so eine eigene Enterprise ChatGPT-Version auf den eigenen Company-Daten läuft. Das heißt eigentlich Zugang zu allen Informationen hat und man dadurch eben sehr viel schneller auch intern navigieren kann. Und da sind dann genau solche Themen relevant. Also es darf natürlich nicht passieren, dass jetzt ChatGPT auf einmal die, sagen wir mal, Gehaltsklassen aller Mitarbeiter an jeden ausspuckt. Und solche Dinge werden dann intern sichergestellt und das bedarf eben auch dann wiederum dem Testen. Ja? Also man setzt dann so ein Modell auf. Dann will man am Ende des Tages auch schauen, verhält sich das Modell wirklich so, wie wir es geplant haben oder wie wir es entwickelt haben.
Hm. Ich habe dich jetzt schon ein paar Mal bei diesen AI-Act-Risikoklassen untergliedert, deswegen lass uns gerne nochmal kommen. Die sind ja von hochriskant bis gering aufgeteilt. Vielleicht kannst du mal die Klassen nochmal nennen und jeweils ein ganz konkretes Beispiel nennen, was da zu einer Klasse gehört.
Im Grunde genommen, ohne jetzt zu tief dort reinzugehen, also die verbotenen Klassen, das ist natürlich sowas, so biometrische Geschichten, das darf man einfach nicht einsetzen, egal wie man die KI testet oder wie man es dokumentiert. Das sind Dinge, die man einfach auch nicht verarbeiten darf. Dann gibt es Hochrisikobereiche, wie jetzt zum Beispiel auch, hatte ich vorhin schon gesagt, für bestimmte HR-Entscheidungen als ein Beispiel, sagen wir mal Beförderungen, da muss man sehr genau testen, ob das KI-System dort irgendwelche Biases hat und irgendwelche Leute bevor- oder benachteiligt. Und dann gibt es natürlich irgendwie Anwendungen, in denen man erstmal, sagen wir mal, Predictive Analytics im Produktionsbereich, da ist eigentlich der eigene Qualitätsanspruch der ausschlaggebende Punkt. Und das fällt jetzt nicht unter enormes Risiko, wenn man da jetzt im Grunde genommen in schon einer sicheren Produktionslinie irgendeine Vorhersage macht. Das kann auch sein, je nachdem, ob da Folgeentscheidungen wieder kritisch sind oder Menschen betroffen sind. Aber es kann auch einfach sein, dass man da in der Produktionslinie eine Vorhersage zu den Produktionsmaschinen macht. Und das würde dann nicht unter eine Hochrisikoklasse fallen.
It took a lifetime to find the person you want to marry. Finding the perfect engagement ring is a lot easier. At BlueNile.com, you can find or design the ring you've always dreamed of with help from Blue Nile's jewelry experts who are on hand 24/7 to answer questions and the ease and convenience of shopping online. For a limited time, get $50 off your purchase of $500 or more with code LISTEN at BlueNile.com. That's $50 off with code LISTEN at BlueNile.com.
Ausreichend Bewegung zahlt sich langfristig aus, auch für Unternehmen. Mit dem Firmenfitnessangebot von Hansefit fördert ihr die körperliche und mentale Gesundheit sowie die Leistungsfähigkeit eurer Mitarbeitenden und stärkt gleichzeitig euer Arbeitgeber-Image. Egal ob Fitnesstraining, Schwimmen, Yoga oder Klettern, das All-in-One-Sport- und Wellnessangebot für Unternehmen von Hansefit ist dabei so vielfältig wie die individuellen Interessen eurer Mitarbeitenden. Besucht hansefit.de/unternehmen und downloadet das Hansefit-Booklet für mehr Informationen.
Bei dieser Hochrisikoklasse, du hast als Beispiel ja diesen CV genommen, der zum Beispiel ausgewertet wird. Das passiert ja relativ häufig. Mhm. Muss ich als Unternehmen, was zum Beispiel so eine KI-Software einsetzt, um CVs auszuwerten, dann tatsächlich auch dieselbe Dokumentation machen, wie das Unternehmen, was dieses KI-Tool anbietet?
Wenn man jetzt zum Beispiel B2B anbietet, ja, dann wird natürlich jeder fragen, welches Risiko kaufe ich mir mit dieser Lösung, dieser Drittparty-Lösung ein. Mhm. Das heißt, im Grunde genommen, wenn du jetzt Anbieter von so einer HR-KI-Software bist, dann wird es nach dem EU-AI-Act sehr, sehr schwer sein, für dich überhaupt zu verkaufen, wenn du nicht nachweisen kannst, dass deine KI, so wie du sie anbietest, mit dem EU-AI-Act compliant ist. Ne? Und dann kommt es aber immer noch mal darauf an, wie du Software anwendest oder die KI anwendest. Das heißt, wenn du die einkaufst, kann sie compliant sein vom Anbieter. Es kann aber sein, dass du sie in einer nicht compliant Art und Weise dann wiederum anwendest. Das heißt, man muss auch selbst immer wieder darauf achten, wie man die KI einsetzt. Das heißt, im Grunde genommen muss diese technische Testdokumentation vom Anbieter bis hin zum Anwender eigentlich fortgeführt werden, damit man da über den gesamten AI-Lifecycle eigentlich von so einem KI-Modell, was sich ja auch mit neuen Daten, mit neuem Kontext immer wieder verändert, dass man da eine nahtlose Dokumentation hat und eben auch immer nachweisen kann, dass das KI-System so funktioniert, wie es funktionieren soll.
Was wäre jetzt in diesem bestimmten Beispiel compliant und was wäre nicht compliant? Ist nicht immer, wenn ich diese personenbezogenen Daten analysiere und mich dafür dann zum Beispiel für einen Bewerber, für eine Jobstelle entscheide, ist das nicht eigentlich immer verboten?
Naja, also das sind auch rechtliche Fragen, die auch noch alle nicht 100% geklärt sind. Also man kann auch ganz klar sagen, dass jetzt der EU-AI-Act ja noch in der Mache ist und im Prinzip in 24 Monaten dann oder mittlerweile 23 Monaten dann wirklich auch gilt. Und bis dahin gibt's noch, kann man sagen, dass es auch noch eine Findungsphase gibt, wo sowohl Regulierer als auch eben die entsprechenden Industrien und Player die Möglichkeit haben, sich zusammenzusetzen und auch dann zu besprechen, zum Beispiel, welche Art von Dokumentation ganz genau wirklich notwendig ist, um dann am Ende zu sagen, ja, ich bin hier compliant oder nicht. In dem Fall ist es so, dass ja auch schon, das muss man auch dazu sagen, Regularien existieren. Ja, also auch das DSGVO hat ja schon eigentlich sehr viel vorgegeben. Mhm. Das wird jetzt fortgeführt. Ich glaube, was man sagen kann, vor allem Richtung Unternehmen gewandt, bei DSGVO ist es natürlich so, dass da sehr viel intern in einem Unternehmen stattfindet und da der Endnutzer häufig gar nicht so viel mitbekommt. Bei einer KI, die sogar vielleicht mit dem Endnutzer interagiert, ist es sehr viel deutlicher, wenn es in irgendeiner Art und Weise ein Bias gibt. Mhm. Ja, also sagen wir mal jetzt klassische Datenverarbeitung, dann kommt irgendeine Entscheidung zu dem Bewerber oder der Bewerberin raus. Da kann man sagen, ob da jetzt ein DSGVO-Verstoß intern stattgefunden hat oder nicht, ist gar nicht so richtig ersichtlich. Wenn man jetzt aber so einen Chatbot hat, der mit einem Bewerber spricht, dann gibt's ja da auch die ganz klaren Artefakte, ob da jetzt irgendwo ein Bias drinsteckt, wenn jetzt der Chatbot jedes Mal auf die Größe von der Person hinweist oder irgendein abstraktes Beispiel.
Findest du, der EU-AI-Act kommt zu spät, zu schwach? Du sagst gerade, ziemlich viel wird ja auch schon mit anderen Compliance-Regeln, DSGVO und Co. abgefedert.
Ich glaube, das können wir erst in ein paar Jahren wirklich rückwirkend bewerten. Also ich kann das noch nicht genau abschätzen. Ich glaube, dass es Regularien gibt, ist im Grunde genommen sehr gut, weil wir es hier mit einer Technologie zu tun haben, die doch ganz schöne Power hat und auch ja natürlich ein großes Potenzial birgt, da auch sozusagen falsch eingesetzt zu werden. Also ich glaube, dass Regularien grundsätzlich Sinn ergeben, weil es wirklich jetzt eine Technologie ist, die jeden Lebensbereich betrifft und tatsächlich auch großen Schaden ausrichten kann. Also es gibt schon sehr viele Incidents heutzutage. Deshalb, ich glaube, der Zeitpunkt ist gut. Regularien im Grunde genommen sind auch sehr gut. Was man eben verhindern muss, ist sowohl für kleine Unternehmen, aber auch bis hin zu großen Unternehmen, dass der Dokumentationsaufwand, also der administrative Overhead, sich in Grenzen hält. Ja, weil was wir verhindern sollten und auch verhindern wollen, ist ja natürlich, dass man die positive Innovationskraft von so einer Technologie nicht komplett eindämmt oder sogar verhindert. Und das ist die große Frage, ob die Regularien, so wie sie jetzt aufgesetzt wurden und dann aber auch umgesetzt werden in der Zukunft, ob die das hergeben oder nicht. Aber im Grunde genommen glaube ich, dass Regularien auch aus einer gesellschaftlichen Sinn auf jeden Fall Sinn machen, weil eben KI tatsächlich ja Blackbox ist und man eigentlich schon wirklich verstehen muss, wie diese Technologie unser Leben verändert.
Das wäre jetzt so meine nächste Frage gewesen, wenn du sagen müsstest, schwarz oder weiß, nützt das jetzt Startups beispielsweise oder schadet es ihnen eher? Weil zum Beispiel eben dieser Overhead durch die Verwaltung ja eben noch on top kommt.
Also ich glaube, es ist jetzt meine persönliche Meinung, aber das zeichnet sich auch bei den Trends, zum Beispiel bei größeren Firmen ab, ist, dass Regularien im Prinzip immer nachgelagert sind zu der Frage, will ich wirklich die Qualität meiner KI testen und überprüfen und will ich wirklich verstehen, wie meine Systeme funktionieren. Und ich glaube, dass mit dieser intrinsischen Motivation hat man schon natürlich einen großen Teil auch der Dokumentation abgedeckt. Wenn man jetzt das technische Testen von solchen KI-Systemen auch wirklich rigoros und skalierbar aufsetzt, dann hat man ein gutes Verständnis, wie die KI-Systeme funktionieren. Mhm. Man will diese Dokumentation für die eigene Qualitätskontrolle und auch Performanceverbesserung haben. Also man will ja auch die eigenen Systeme weiter verbessern. Und dazu muss man sowieso schon technisch testen. Also das heißt, aus dieser intrinsischen Motivation macht man eigentlich schon sehr, sehr viel Richtung dieser Compliance vom EU-AI-Act. Dann kommen aber natürlich auch noch sehr viele Dinge zusätzlich dazu. Und da muss man eben auf Lösungen setzen und bei großen Enterprises auch dann auf Beratungsfirmen, die dann noch zusätzlich dabei helfen, damit das einfach der Overhead eingedämmt ist. Und für kleine Startups, ich glaube, da wird es auch in der, so wie es bei den Regularien und Frameworks auch vorher schon der Fall war, da gibt es natürlich auch, glaube ich, erstmal schon noch eine Schonfrist. Und es gibt immer die Möglichkeit, das auch in Grenzen zu halten und dann auch skalierbar aufzusetzen.
Hm. Es gibt da nämlich diese eine Passage in dem EU-AI-Act, da heißt es, es gibt freiwillig die Möglichkeit, sich als quasi Hochrisikoanwendung selbst zu beachten und dann eben auch diesen Regelungen zu unterwerfen. Ist es das, was du gerade meinst, dass man quasi sowieso sich intrinsisch dafür interessieren sollte? Aber glaubst du, das macht jemand? Das ist doch ein riesiger Aufwand.
Ja, aber ich habe dir das schon gesagt, wir fokussieren uns aufs Enterprise-Segment, dort auch auf Industrien, die eigentlich unter schon traditionell hohem regulatorischen Druck stehen, also Healthcare, Banking, Finance, Insurance, Telecommunications und auch Big Tech. Das heißt, für unsere Zielkunden ist das sowieso schon eigentlich alles bekannt. Und da ist es auch der sehr, sehr große potenzielle Vorteil, den man sich erarbeiten kann, wenn man eben als, Vorzeigeunternehmen in der Industrie eigentlich die beste technische Dokumentation hat. Und das ist im Prinzip ein Businessinteresse. Aber wir sehen das Gleiche auch bei Startups, weil es ist natürlich ein kompetitives Advantage, wenn du eigentlich am besten erklären kannst, um mal ganz simpel und high-level zu sprechen, am besten erklären kannst, wie deine KI funktioniert. Das heißt, du kannst also auch mit den Regulierern an einem Tisch sitzen und sagen, wollen wir das bitte nicht so als Status quo hier aufbauen? Und dann hast du natürlich einen großen Vorteil gegenüber deinen Competitern in der gleichen Industrie, wenn du nachweisen kannst, wie deine KI funktioniert. Also es gibt jetzt auch Startups, die proaktiv auf uns zukommen und sagen, können wir das nicht hier irgendwie als, als neuen Status quo zusammen aufbauen?
Ganz oft kommt ja dann diese Position des Chief AI Officers ins Spiel. Findest du, es ist eine gute Stelle oder sollte nicht eigentlich der CEO schon quasi das Thema KI verinnerlicht haben, weil es das ganze Unternehmen betrifft?
Also im Grunde genommen braucht man auf C-Level eine Responsibility, die sich dem ganzen KI-Portfolio annimmt. Und tatsächlich sehen wir auch, dass der CEO, weil KI so eine unfassbar wichtige strategische Rolle einnimmt, wir werden in der Zukunft eigentlich AI-First-Unternehmen sehen. Ja, früher hat man irgendwie von Softwareunternehmen gesprochen oder Internetunternehmen, sagt ja heute auch keiner mehr, einfach weil man jetzt überall Software und Internet anwendet. Ich glaube, man wird eine Zeit lang auch von KI-Unternehmen sprechen und dann irgendwann sind es einfach Unternehmen, die alle ihre Services und Produkte und so weiter mit KI ja infusen oder anbieten. Und entsprechend ist das auch eine unfassbar große strategische Fragestellung für CEOs. Dennoch hat es einfach eine sehr starke technische Komponente und da ist immer die Frage, wer das in den entsprechenden Unternehmen mit aufnimmt und da ist immer die Frage, wie sind die Unternehmen auch organisch gewachsen. Also was wir sehen ist, dass es zentrale AI-Governance gibt. Das bauen gerade alle Enterprises auf. Das heißt, es gibt irgendwie eine zentrale Stelle, die auch C oder C-1 angesiedelt ist, die sich um das gesamte KI-Portfolio kümmert. Auf der einen Seite aus einer Qualitätssicht, aber dann auch aus einer Compliance-Sicht. Und ob sich da so eine neue Rolle durchsetzen wird, das kann sehr gut sein. Es kann aber auch sehr gut sein, es gibt einfach organisch gewachsene Verantwortlichkeiten, dass das dann bei einem CTO aufgehängt wird oder eben, was wir auch sehr oft sehen, dann über die Compliance-Schiene eher bei Legal aufgehängt wird.
Weil du gerade dieses AI-First gesagt hattest, wie muss ich mir das aber so konkret vorstellen? Brauche ich im Gründungsteam dann schon jemanden, der sich quasi diese Rolle schnappt?
Das betrifft natürlich nicht jeden Bereich. Es gibt auch noch sehr viele Unternehmen, die völlig ohne KI auskommen werden. Aber im Grunde genommen glaube ich schon, dass die Zukunft, genau wie das vorher auch bei Software oder Internet sein wird, dass man Unternehmen und Startups immer mit KI-Komponenten bauen wird. Und ich glaube, dass auch jedes Gründungsteam, was an Produkten oder Services arbeitet, wo KI Sinn ergibt, ja, so viel will ich vorwegstellen, auch jemanden im Kernteam haben sollte, der sich mit KI auskennt, ja.
Sollte da schon Ethik eine Rolle spielen? Das haben wir irgendwie bisher immer nur so als Randthema so ein bisschen, weil es quasi rechtlich wichtig ist, gerade genannt.
Ja, das ist immer eine große Fragestellung, was Ethik genau bedeutet und wie man dann bestimmte ethische Vorstellungen auch umsetzen will. Ja, also das ist was, wo wir uns nicht proaktiv reintrauen oder das auch nicht bestimmen wollen für eine gesamte Gesellschaft oder ein Unternehmen, sondern das überlassen wir dann wiederum entsprechenden Experten, die dann mit Ethik-Frameworks eben auch in einem Unternehmen oder auch für die Gesellschaft an der Front arbeiten. Wir versuchen eine Objektivierbarkeit zu liefern und aufzuzeigen, wie KI-Systeme funktionieren. Und dann kann man das auch mit ethischen Regeln abgleichen. Ich glaube aber auch, dass es nachhaltig nur funktioniert, wenn man ein ethisch ordentliches Konzept aufsetzt. Also ich glaube auch, dass das immer eine Rolle spielen sollte.
Du hast gerade gesagt, das wird unterschiedlich definiert, hast gerade von dieser Objektivität gesprochen. Das ist quasi deine Definition von Ethik, oder?
Ja, also im Grunde, wenn wir jetzt über sowas wie Fairness sprechen, ja, also es gibt keine eindeutige Definition von Fairness und Fairness ist auch immer kontextabhängig. Das heißt, wir als QuantPi, als Unternehmen, definieren nicht für die Gesellschaft oder auch ein anderes Unternehmen, was es bedeutet, jetzt in einem bestimmten Fall fair zu sein. Sondern was wir machen, also wir objektivierbar, bedeutet dann, wir können dir sagen, wie dein KI-System funktioniert. Und dann kann man anhand dieser jeweiligen Definition von Fairness sagen, ob man da nah dran ist oder eben weit weg ist. Aber was wir eben nicht haben, ist, wir sind keine Philosopher in dem Sinne. Das heißt, wir können keine ethischen oder Fairness-Definitionen an andere Unternehmen oder auch die Gesellschaft rantragen.
Der EU-AI-Act betrifft ja logischerweise die EU. Glaubst du, man kann sich so losgelöst von den globalen Entwicklungen überhaupt erlauben, diese Regelung zu haben, weil die großen Unternehmen im KI-Bereich kommen ja nun mal nicht aus der EU. Glaubst du, man müsste eigentlich noch mehr machen?
Du meinst noch mehr in Europa machen, oder?
Ich habe so das Gefühl, man setzt sich so ein bisschen die Scheuklappen damit auf und sagt, in Europa machen wir hier alles richtig. Wenn ihr nach Europa rein wollt mit euren Anwendungen, müsst ihr hier den AI-Act beachten beispielsweise. Aber ChatGPT und Co., auch die ganzen großen KIs aus Asien, existieren ja trotzdem. Glaubst du, man müsste als Europa da mehr machen, um eben global da mehr zu erreichen?
Also wir werden Regularien überall sehen. Ja? Also die sind auch in den USA in der Mache. Das Weiße Haus hat sich da ja auch schon positioniert. Wir sehen das sogar auch in China. Das heißt, es wird überall auf der Welt auch von jedem Government das Interesse geben, diese Technologie auch zu regulieren, weil sie so einen großen Impact hat. Wir sehen das unter anderem ja auch, wie sowas Wahlen beeinflussen kann. Wir sehen diese Welle von Deepfakes, die es überall gibt. Also das ist eine Technologie, die genutzt werden kann, um ganz massive Veränderungen in der Gesellschaft herzustellen. Sprich, es wird überall Regulierungsinitiativen geben. Also ich glaube, da sind wir mit Europa sozusagen vorangegangen. Das liegt vielleicht auch ein bisschen in der Natur. Aber im Grunde genommen, glaube ich, wir werden überall Regularien auf die eine oder andere Art und Weise sehen. Ob das ein Nachteil für Europa ist, ich weiß es gar nicht so genau. Also wir haben jetzt die DSGVO auch schon eine ganze Weile. Ich persönlich halte es für keinen großen Nachteil, dass wir zum Beispiel auf sowas wie Data Privacy achten. Und man sieht ja auch in anderen Einflussbereichen oder Ländern, was für Folgen es hat, wenn man das nicht so in den Vordergrund stellt. Also ich glaube, dass es gar nicht verkehrt ist. Es kommt wie immer darauf an, wie wir es umsetzen.
Weil du übrigens gerade nochmal Asien meintest, die da ihre eigenen Regularien haben. Da gibt es aber dann eben ja auch sowas wie Social Scoring beispielsweise. Ja, also ich würde sagen, das ist Regularien auf einem ganz anderen Niveau.
Ja.
Witzigerweise, genau heute Morgen hatte ich übrigens bei Heise einen ziemlich vernichtenden Text gelesen von einem dort langjährigen leitenden Redakteur, war das, glaube ich.
Ja.
Und der hat gesagt, warum KI overhyped ist, warum das einzig Gute daran sei, dass wir nicht mehr über die Blockchain reden. Und er hatte sich, glaube ich, einen anderen, wie hat er es genannt, Hyper-Messias gewünscht. Glaubst du, vielleicht als Abschlussfrage, es wäre richtig, weniger über KI zu reden?
Vielleicht weniger darüber zu reden und noch mehr zu machen, ja, das glaube ich vielleicht schon. Ich glaube aber nicht, dass es der neue Blockchain-Hype ist, weil es ist, wie gesagt, also ich glaube, es ist eine Metatechnologie wie Software und das Internet. Auch da gab es Hypes, ja, also ich glaube, jede Technologie unterliegt einem Hype-Cycle, aber es ist eine Technologie, die gekommen ist, um zu bleiben und das ganz massiv. Man sieht ja auch schon überall, wie tatsächlich sozusagen der positive Effekt von KI stattfindet. Jetzt haben wir natürlich diese Welle mit LLMs und ChatGPT, wo jetzt die Language Models kommen. Aber wir haben ja Machine Learning schon seit vielen Jahren im Einsatz und bringt auch großen Wert. Das ist eine nachhaltige Transformation. Also da glaube ich nicht an so eine Technologie oder so einen Hype, der irgendwie verschwindet. Aber ich glaube es natürlich, es kann natürlich sein, dass in gewisser Weise für eine Zeit lang da auch so ein Übererwartung an eine Technologie gestellt werden.
Dann vielleicht doch nochmal die letzte Frage, weil du von dieser Übererwartung sprichst. Ich hatte ja quasi ganz am Anfang die Frage gestellt, zu welcher Gruppe du dich zugehörig fühlst. Und ich hatte genannt, es gibt da so eine dritte Gruppe, die sagt, die Welt geht unter, weil da kommt diese Superintelligenz, die AGI, die alles zerstören will. Jetzt lachst du, aber viele Experten auf dem Gebiet glauben ja, dass sie tatsächlich kommt, sagen, die ist vielleicht noch 5 bis 10 Jahre entfernt.
Ja.
Wenn du jetzt einfach noch konkret eine Zahl sagen müsstest oder vielleicht auch sagst, sie kommt nie, was ist deine Antwort?
Auch wieder hier die Frage, was ist die Definition von einer AGI, von einer Hyperintelligenz? Ja? Also wir haben ja auch schon in der Vergangenheit, dachten wir, der Turing-Test, der wird so einfach nicht zu schlagen sein. Also dass man sozusagen in einem Chat-Verhältnis nicht mehr genau weiß, ob auf der anderen Seite ein Mensch oder eine Maschine ist. Mhm. Die Definition haben wir ja schon aufgegeben, weil im Grunde genommen mit ChatGPT lässt sich das so einfach nicht mehr unterscheiden. Das heißt, wir erhöhen ja eigentlich immer weiter die Threshold, um zu sagen, es ist jetzt wirklich eine künstliche Intelligenz oder sogar irgendwie eine General künstliche Intelligenz. Deshalb die Frage, ab wann sagen wir, es ist wirklich eine AGI? Das ist, glaube ich, eher eine philosophische Frage und die Frage, ob wir als Gesellschaft das jemals akzeptieren wollen, dass Maschinen intelligenter in Anführungszeichen werden als wir. Ich glaube, das ist eine philosophische Frage. Wenn du mich fragst, wie schnell die Entwicklung weitergehen wird, sehr, sehr schnell. Also ich glaube, weil wir einfach parallel sehr viele Innovationen haben, die dann in einer Synergie zusammen sehr viel ergeben können. Also hier zum Beispiel Agent-Systeme, dass sich mehrere KIs miteinander unterhalten können und auch zum Beispiel unterschiedliche Spezialisierungen haben und dann als Konglomerat einfach auch noch komplexere Aufgaben bewerkstelligen können. Also die Dinge sind schon da, die werden auch weitergehen und ich sag's mal so, wer hätte vor ChatGPT wirklich gesagt, dass sowas existiert in den nächsten 2 Jahren? Ich glaube, sehr wenige, mir inklusive. Deshalb weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, was in den nächsten 2, 3 Jahren passieren wird.
Ich finde es spannend, dass du mir gesagt hast, dass selbst du vielleicht nicht mit diesem Zeitstrahl gerechnet hast, dass es so schnell passiert. Weil ich meine, du bist seit vielen, vielen Jahren ja in der KI-Forschung. Ja, und selbst dich haben noch Dinge überrascht.
Ja.
Also danke, Philipp, dass du heute da warst.
Ja, vielen Dank für das Gespräch.
Und an die Zuhörer, wir hören uns auch nächste Woche natürlich wieder mit der neuen Folge von So geht Startup.
Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.